So, jetzt hoffe ich, dass ihr wieder richtig wach seid nach dieser Runde nach dem Mittagessen. Das ist ja nicht ganz so einfach, die Mittagssession. Heute Mittag möchte ich was sagen zum Thema Kirche, Gemeinde und Scheidung. Scheidung und die Kirche. Und ich bin ein bekennender Fan der lokalen Kirche. Ich finde Kirche immer noch ein großartiges Modell. Ich kann den Satz unterschreiben, den Bill Heibels mal gesagt hat, Kirche ist nichts vergleichbar, wenn sie richtig funktioniert. Aber sie muss eben richtig funktionieren. Und ich frage mich ehrlich gesagt immer wieder, warum tun wir uns als Christen und als Kirchen mit so vielen Themen so schwer? Warum tun wir uns mit bestimmten Themen so schwer, wo wir eigentlich Trendsetter oder Vorbilder sein sollten? Eigentlich sollten wir diejenigen sein, die mit bestimmten Themen gut zurechtkommen, als befreite Menschen. Und dabei haben wir als Christen gerade so viele Tabuthemen, Dinge, über die wir nicht richtig reden können. Ich finde, es gibt so viele Ängste unter Christen und Gemeinden. Dabei ist der häufigste Satz in der Bibel, fürchte dich nicht. Wir müssten die furchtlosesten aller Menschen sein. Warum ist Sünde so ein K.O.-Thema unter uns Christen? Wenn es von Gott heißt, dass er treu und gerecht ist und gerne vergibt. Und warum ist bei uns oft der Ehrliche der Dumme? Wer sein Scheitern oder seine Sünde verheimlicht, der kann weiterhin im Worship-Team oder in der Gemeindeleitung mitmachen. Aber wer sich outet, der wird aussortiert. Das ist doch irgendwie nicht normal. Wir sollten doch als Kinder des Lichts leben und nicht eine Doppelmoral oder ein Versteckspiel fördern. Aber leider ist es so, wenn du irgendwie dich was mal outest, ich bin geschieden oder ich bin homosexuell oder was auch immer, ich oute mich, dann ist es gelaufen. Dann kann ich im Worship-Team nicht mehr mitmachen. Aber allen die, die ihre Pornosucht verstecken, die können weiterhin mitmachen. Mir geht es gar nicht darum, was die schlimmere Sünde oder so ist, nur dieses Phänomen, dass wenn man es versteckt, kommt man durch und wenn man ehrlich wird, wird man ausgeschieden. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ihr kennt meine These wahrscheinlich schon vom letzten Jahr. Ich finde, Kirche muss der barmherzigste Ort der Welt sein. Das darf niemand besser können als wir. Aber wie kommen wir dahin? Gemeinden stehen gerade in puncto Scheidung oder anderer Brüche im Leben in so einem Spannungsfeld. Es ist so, dass man sich ums Phänomen Scheidung und Wiederheirat in unseren Kirchen nicht mehr drumherum kommt. Das hat Einzug gehalten. Wir können das nicht länger verdrängen oder zur Seite schieben. Vom passiven Gemeindemitglied über jemanden aus dem Worship-Team bis zum Pastor sind wir alle betroffen von geschiedenen Ehen. Wie können wir als Gemeinden damit umgehen? Und ich glaube, dass viele Gemeinden sich als Hüterin von Heiligkeit und Reinheit verstehen. Das ist so ein Kardinalauftrag, den viele Gemeinden empfinden. Wir müssen dafür sorgen, dass der heilige Gott unter uns wohnen kann und deswegen muss es auch heilig und rein in unseren Kirchen sein. Man hat so ein bestimmtes eine bestimmte Vorstellung von Heiligkeit. Und Heiligkeit ist ja ein wichtiger Begriff in der Bibel, aber die Vorstellung, die wir damit verbinden, oftmals kommt es von dem Wort Kadosh hebräisch her, wo eigentlich abschneiden, absondern bedeutet. Und man hat so diese Theologie entwickelt, Heiligkeit als Gemeinde pflegen wir dadurch, indem wir uns klar absondern von allem Unheiligen. Von der Welt sondern wir uns ab, das schneiden wir klar ab, das hat nichts zu tun, die Welt darf nicht in der Kirche sein. Und wenn jetzt Menschen da sind, die etwas Unreines, etwas hineintragen in die Kirche, das Gott eigentlich hasst, das heißt ja, kann man eine Bibelstelle zitieren, Gott, ich hasse Scheidung, dann habe ich was, wo Gott nicht will, wo nicht dem Willen Gottes entspricht. Und was hat das in unseren Kirchen verloren? Und in dem Bestreben, die Kirche reinzuhalten, mit dem Wunsch, dass dann Gott gegenwärtig sein kann, dass er dann wirken kann, dass sein Segen fließt, passiert es uns, dass wir unsere Zerbrochenen, unsere Verletzten irgendwie ausscheiden als Gemeinde. Und ich würde mit euch heute gerne ein paar Bibelstellen anschauen und den Begriff Heiligkeit neu definieren. Und das ist recht herausfordernd, was ich euch jetzt zumute. Aber ich glaube, wir brauchen ein gewisses Verständnis von Heiligkeit, damit wir weiterhin der barmherzigste Ort der Welt werden können. Und damit wir nicht länger in so einem Spannungsverhältnis stehen. Bei solchen heiklen Fragen, bei solchen Themen möchte ich immer auf Jesus schauen. Was sagt Jesus dazu? Wie ist Jesus damit umgegangen? Für mich ist Jesus die vollkommene und unverfälschte Offenbarung von Gottes Charakter. Im Hebräerbrief heißt es, Kapitel 1, Vers 3, Jesus ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Gott ist nie anders, als er sich in Christus gezeigt hat. Das ist einer meiner wichtigsten Sätze in meiner Theologie. Gott ist nie anders und er war nie anders, als er sich in Jesus geoffenbart hat. Gott sagt sich, ich will ein für alle Mal zeigen, wer ich bin, damit es dort keine Missverständnisse gibt. Und das macht er in Jesus Christus. Er wird Mensch, er nimmt Fleisch und Blut an und lebt 33 Jahre unter uns und wirkt 3 Jahre unter uns. Und das wird aufgezeichnet von nicht nur einem Evangelisten, sondern gleich von vieren, damit wir ein möglichst umfassendes Bild von diesem Christus bekommen. Und was Christus offenbart, so ist Gott und nicht anders. Es gibt Gott nicht in mehreren Versionen. Gott ist immer wie Christus. Er ist das unverfälschte Abbild von Gottes Charakter. Wie ist Jesus mit dieser Spannung zwischen Heiligkeit und Barmherzigkeit umgegangen? Und könnte dort ein Weg für uns als Kirchen liegen, als Mitglieder von Kirchen, um besser mit unseren gebrochenen, zerbrochenen und gescheiterten umzugehen? Ich möchte euch 2 kurze Geschichten vorstellen und ich wähle gerade die aus, weil in beiden Geschichten Jesus einen alttestamentlichen Vers zitiert. Meines Wissens gibt es keinen anderen Vers, den Jesus 2-mal zitiert. 2-mal einen alttestamentlichen Vers. Ich glaube, das hat eine Bedeutung. Und die erste Stelle steht in Matthäus 9. Dort heißt es folgendermaßen: Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm: Folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern: Wie kann euer Meister, euer Rabbi, nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Und jetzt zitiert Jesus Hosea 6, Vers 6: Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus begegnet in dieser Geschichte einem Zöllner. Und im Gegensatz zu heute sind Zöllner ziemlich verachtete Menschen gewesen. Also so dürfen wir nicht denken, wenn wir am Zoll vorbeifahren auf dem Weg nach Deutschland oder jetzt von Deutschland in die Schweiz. Zöllner hatten einen ganz anderen Ruf. Zöllner waren damals mit die verachtetsten Menschen. Zöllner hatten eben Spielraum in der Festlegung ihrer Tarife. Es herrschte oft Willkür und Wucher. Das hat sie im ganzen Volk verhasst gemacht. Zöllner waren das Sinnbild der Unehrlichkeit, der Willkür, der Habsucht, der Gier. Und sie waren deswegen bei den Juden gleichgesetzt. Gibt es im Talmud wieder so eine Aufzählung von Sündern und da waren die Wucherer, die Räuber, die Diebe, die Mörder, die Plünderer, die Wegelagerer, die Huren und die Zöllner. Die waren in einem Atemzug genannt, dass ihr eine Vorstellung habt, was das für Menschen waren. Das waren nicht einfach nur arme Zollbeamte, die jetzt halt für die Römer da was machen mussten. Im jüdischen Denken waren das, gehört es zur schlimmsten, zur untersten Schublade der Menschen. Der Inbegriff, das Synonym des Sünders. Deswegen sagt Jesus Sünder und Zöllner. Oder wie gesagt, Sünder und Zöllner, das ist wie wenn es das Gleiche wäre. Und deswegen wählt, ist in der Geschichte jetzt auch ein Zöllner dabei, weil ein Worst Case könnte man sich nicht ausdenken. Das ist so, wenn ich mir den schlimmsten Sünder überlege und von dem eine Geschichte erzählen will, dann nehme ich einen Zöllner. Dass wir das verstehen von damals her. Also es war deswegen auch ein Ausdruck von Gehorsam und von religiöser Konsequenz, mit diesen Menschen nichts zu tun haben zu wollen. Das Alte Testament ist ja voll von Geboten, die dazu ermahnen, sich von diesen Menschen abzusondern, sie aus der Mitte zu entfernen, keinen Umgang mit ihnen zu pflegen. Genau wegen solchen Menschen, die sich nicht an die Gebote Gottes und seine Heiligkeit halten, wurde dem Volk der Fluch und die Strafe Gottes angedroht. Deswegen hat man gut daran getan, sich von diesen Leuten fernzuhalten, sie zu meiden, sich abzusondern, im Sinne dieses Wortes Kadosch, abschneiden. Die haben nichts mit uns zu tun. Also für die Pharisäer war klar, ich lasse mich niemals zum Essen von einem Zöllner einladen. Ja, die wurden auch nicht eingeladen, die Pharisäer von den Zöllnern. Aber wenn, theoretisch, gesetzt den Fall, würde ich dort niemals hingehen. Denn Essen war damals mehr als nur Essen. Das war immer Ausdruck von Gastfreundschaft, von inniger Gemeinschaft, von Zugehörigkeit. Und nun wird Jesus eingeladen von einem Zöllner zum Essen. Das sagt für mich schon mal viel aus über Jesus. Wer lädt Jesus ein? Die Pharisäer hat man nicht eingeladen. Jesus wird eingeladen und er geht also anders vor. Er grenzt sich nicht ab von diesem Zöllner, sondern er lässt sich von diesem Matthäus zum Essen einladen. Es kommen auch noch Freunde dieses Matthäus. Könnt ihr euch vorstellen, was das für Leute waren? Also der Text sagt da, viele Zöllner und sonstige Sünder. Das war eine richtig nette Gemeinschaft dort. Und Jesus mittendrin. Also macht euch das bewusst, anstatt sich von ihnen abzusondern, wie es die Pharisäer in ihrem Heiligkeitsverständnis gefordert haben, und diesen Menschen aus dem Weg zu gehen, sie links liegen zu lassen, sucht Jesus ihre Gemeinschaft und verbringt Zeit mit ihnen. Und Jesu Gemeinschaft mit diesen Menschen sollte nicht die Rechtfertigung ihres Verhaltens ausdrücken, sondern sein tiefes Erbarmen mit diesen Menschen und der Situation, in die sie sich hineingeritten hatten. Jesus lebt Zuwendung statt Abgrenzung. Das erlebt ihr immer und immer wieder bei Jesus. Die anderen grenzen aus, sondern sich ab und Jesus wendet sich zu. Vor allem dort, wo es sich nicht gehört. Dort, wo die Pharisäer genug Bibelstellen auf ihrer Seite hatten, um Jesus deutlich zu machen, von den Leuten musst du dich absondern. Und dann sagt Jesus zu ihnen, geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Das ist eine radikale Aussage. Gott will Barmherzigkeit, nicht Opfer. Das sagt ein Hosea zu einer Zeit, wo Opfer gebracht wurden. Das sagt Gott, ich will keine Opfer, ich will Barmherzigkeit. Opfer ist im Alten Testament das Bild und das Mittel für Reinheit und für Heiligkeit. Opfer wurden gebracht, um sich von persönlichen Verunreinigungen zu befreien. Verunreinigung durch Schuld und Sünde, die man begangen hat. Verunreinigung durch andere unreine Menschen, mit denen man zu tun hatte. Denkt an heute Morgen. Verunreinigung durch unreine Gegenstände. Verunreinigung durch Ausflüsse am Körper. Verunreinigung durch Tod, durch Tote, die man berührt hat. Und nun hat das Alte Testament eine ausgesprochen vielfältige Opfertheologie hervorgebracht. Kapitelweise wird vor allem im dritten Mose berichtet, welches Opfer man für welche Verunreinigung zu bringen hatte. Brandopfer, Speiseopfer, Hebopfer, Dankopfer, Rauchopfer, Sündopfer, Schuldopfer, Schwingopfer und so weiter. Und all diese Opfer, die haben einen Zweck verfolgt. Man hat ein Opfer gebracht, um die Wiederherstellung der persönlichen Reinheit und Heiligkeit zu erlangen. Also nach diesem Opfer war meine Reinheit, meine kultische Reinheit und meine Heiligkeit wiederhergestellt. Diese Opfer dienen meiner persönlichen Frömmigkeit. Sie sind Instrument meiner persönlichen Heiligung. Ich werde wieder heilig, ich werde wieder wohlgefällig, ich werde wieder rein. Derjenige, für den das Opfer gebracht wird, erlangt seine Reinheit und Heiligkeit zurück. Und hier hinein, in diese Welt des Opfers und der persönlichen Reinheit bringt Jesus etwas ganz Neues, nämlich dass für Gott Barmherzigkeit wichtiger ist und lieber als Opfer. Jetzt könnte man sagen, Jesus hat ja nicht, der Vers heißt ja nicht, Gott will Opfer und Barmherzigkeit. Bringt nicht nur Opfer, seid auch barmherzig. Er sagt radikal, ich will keine Opfer, ich will Barmherzigkeit. Und genau deswegen wird uns diese Geschichte erzählt. Jesus macht deutlich, dass für Gott Barmherzigkeit wichtiger ist als Opfer. Barmherzig mit Menschen umzugehen, hat Vorrang vor der egozentrischen Bemühung um die eigene Frömmigkeit. Das gehört. Barmherzig mit Menschen umzugehen, hat Vorrang vor dem egozentrischen Bemühen um die eigene Frömmigkeit. In anderen Worten, Barmherzigkeit ist wichtiger als Heiligkeit. Oder nochmals anders ausgedrückt, Barmherzigkeit ist die neue Heiligkeit. Wenn Gott lieber Barmherzigkeit will als Opfer und Opfer für die persönliche Reinigung stehen, Dann sagt Jesus in anderen Worten, Gott will lieber eure Barmherzigkeit als eure Heiligkeit. Oder eben deswegen sage ich, wenn ihr barmherzig seid, seid ihr im wahrsten Sinn des Wortes heilig. Genau deswegen wählt Jesus nicht den Weg der Absonderung. Genau deswegen bringt Jesus nicht seine eigene Frömmigkeit in Sicherheit angesichts von Zöllnern und Sündern. Die Pharisäer bringen ihre Reinheit in Sicherheit, wenn ihnen ein Aussätziger oder ein Zöllner oder ein Sünder begegnet. Dann macht man einen Bogen um ihn. Denkt an den Priester und an den Levit, die dem beim barmherzigen Samariter dem Verletzten begegnen. Man macht lieber einen Bogen außenrum, weil man sich an einem eventuell Toten verunreinigen konnte, als ihm zu helfen und zu schauen, ob noch irgendwas zu machen ist. Also man bringt lieber seine Reinheit in Sicherheit, als sich barmherzig zu zeigen. Und dann kommt ein Samariter, der ebenfalls als total unrein galt. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, welcher Kampf zwischen Samaritern und Juden abgelaufen ist, wie die sich gegenseitig verachtet haben und gestört haben. Und jetzt kommt der Inbegriff des Falschglaubenden, der Samariter, und in Jesu Botschaft macht der es richtig und der Priester und der Levit, der Inbegriff der jüdischen Reinheit, machen es falsch. Die kommen gerade vom Tempel, der Priester und der Levit, haben gerade eine Woche Tempeldienst hinter sich, massenhaft Opfer gebracht. Und wenn es darum geht, sich Jesusmäßig, sie göttlich zu verhalten, machen sie es genau verkehrt. Sie machen einen Bogen um den, der ihre Barmherzigkeit gebraucht hätte. Also nicht die eigene Reinheit in Sicherheit bringen auf Kosten der Barmherzigkeit. Jesus lässt sich auf diese Menschen ein und bringt damit Gottes Erbarmen zum Ausdruck und stellt sich als Arzt ihrer Seelen zur Verfügung. Das ist die erste Geschichte. Und die zweite Geschichte handelt dann ein paar Kapitel später, Matthäus 12. Dort steht Folgendes. In jener Zeit ging Jesus an einem Sabbat durch die Felder. Seine Jünger waren hungrig und fingen an, Ähren abzureißen und die Körner zu essen. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu ihm, was deine Jünger da tun, ist am Sabbat nicht erlaubt. Jesus entgegnete, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter Hunger hatten, wie er ins Haus Gottes ging und wie sie die geweihten Brote aßen, die doch weder er noch seine Begleiter essen durften, sondern nur die Priester? Und habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass die Priester auch am Sabbat im Tempel Dienst tun? Sie übertreten also die Sabbatvorschriften und werden trotzdem nicht schuldig. Und ich sage euch, hier ist einer, der mehr ist als der Tempel. Wenn ihr begriffen hättet, was das heißt, und jetzt kommt wieder das Zitat, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt, denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Wieder so eine ganz krasse Geschichte. Und sie endet damit, dass Jesus darauf hinweist, Gott will Barmherzigkeit, nicht Opfer. Jesus geht mit seinen Jüngern am Sabbat durch ein Getreidefeld und die hungrigen Jünger reißen Ähren ab und essen die Körner. Die allzeit auf der Lauer liegenden Pharisäer sehen das und machen Jesus den Vorwurf, dass sie am Sabbat etwas zulässt, was verboten war. Und die Pharisäer hatten recht. Es stand zwar nicht explizit in der Bibel, man darf nicht ernten. Aber für einen Juden zur Zeit Jesu war es so glasklar, dass Ernten am Sabbat verboten war, wie für uns gewisse Dinge heute glasklar sind in unseren Gemeindetraditionen. Das war außer Frage. Ich könnte euch jetzt eine halbe Stunde lang herleiten, wie man dazu kam, zu denken, Ähren ausraufen war verboten am Sabbat. Aber das war auch Jesus glasklar. Das war verboten am Sabbat. Das durfte man nicht tun. Das war eine Handlung des Erntens und Ernten war eine der Hauptarbeiten, die am Sabbat verboten war. Es gab am Sabbat 39 Hauptarbeiten, die waren verboten. Da gab es nichts zu diskutieren. Nur im Falle der Todesgefahr durfte man das übertreten. Aber die Jünger waren jetzt nicht in Todesgefahr, die sind nicht in einen Fluss gefallen und mussten gerettet werden, sondern sie haben einfach nur Hunger gehabt. Deswegen stirbt man nicht gerade. Die Pharisäer hatten recht. Die Jünger tun etwas Verbotenes. Ist euch das bewusst? Wir lesen das so, die raufen Ähren aus. Da denken wir so, Mensch, ihr Pharisäer, jetzt macht doch eher kein Büro auf wegen so ein paar Ähren. Aber im Lebensgefühl der Pharisäer, der Juden damals, war das der Dammbruch, versteht ihr? Der Anfang vom Ende. Wenn wir das zulassen, ja, da können wir bald das und das und das, dann ist es vorbei. Ihr kennt doch die Argumente. Wenn wir das erlauben, dann ist der Dammbruch da. Deswegen müssen wir, bei den Kleinigkeiten müssen wir konsequent sein. Sonst hört es dann nicht mehr auf. und nun nicht eindeutig Ehrenausraufen verboten, da können wir es nicht, drücken wir mal ein Auge zu. Das ist verboten und da müssen wir klar sein. Kennt ihr den Satz? Da müssen wir ganz klar und biblisch sein. Tja, hätten wir mal Jesus sagen müssen. Denn er reagiert phänomenal. Er bringt zwei Geschichten aus dem Alten Testament, wo ebenfalls Beispiele dafür sind, dass Menschen, und er nennt dann die Gebote, Gebote übertreten und nicht schuldig werden. Nämlich, dass David die Schaubrote isst in der Stiftshütte, was strengstens verboten war, dass man die essen darf. Könnte ich euch jetzt die Stellen zitieren, wo die stehen in der Tora. Das war verboten, David macht es. Er ist in großer Verzweiflung. Die haben seit Tagen nichts mehr gegessen und haben einen großen Kampf vor sich. Und jetzt essen sie die Schaubrote aus der Stiftshütte, David. Und damit ist wahrscheinlich sein Überleben gesichert. Oder zumindest hat er wieder neue Kraft. Und das andere ist, dass die Priester am Sabbat im Tempel arbeiten, schlachten. Und Schlachten war ebenfalls eine der verbotenen Hauptarbeiten. Aber die Priester machen das, damit man am Sabbat Gott ein Opfer bringen konnte. Jesus wählt also zwei Beispiele und macht damit deutlich, dass manche Gebote im Alten Testament aus bestimmten Umständen heraus entschärft werden. Also er formuliert eine Entschärfung und ein Ungültigsein von bestimmten Geboten. Es scheint Umstände zu geben, die zur Entschärfung biblischer Gebote führen. Und Jesus hat in seinen Reden immer wieder zweierlei getan. Jesus hat in seinen Reden manchmal Gebote entschärft und andere Gebote hat er verschärft. Ist das bewusst? Jesus hat zum Beispiel das Gebot der Sabbateinhaltung entschärft. Er kann formulieren, nicht der Mensch ist für den Sabbat da, sondern der Sabbat ist für den Menschen da. Jesus hat auch die Einhaltung der jüdischen Speisevorschriften entschärft. Und sagt in Markus 7, damit erklärt er alle Speisen für rein. Jetzt wären wir aber falsch gewickelt, wenn wir denken würden, Jesus war einfach der lockere Rabbi, bei dem war alles halb so schlimm. Der hat alles entschärft, alles weniger dramatisch, als es aussieht. Jesus ging es nicht um die Frage von mehr oder weniger streng, sondern um die Anwendung eines ganz neuen und anderen Maßstabs. Und den formuliert er eben mit diesem Zitat. Wenn ihr begriffen hättet, was es heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt. Also Jesu Maßstab, ob ein Gebot entschärft oder ein anderes verschärft wird, ist nicht die Frage, womit ein größeres Opfer verbunden ist, sondern was zu mehr Barmherzigkeit führt. Ob Jesus ein Gebot verschärft oder entschärft, geht allein der Frage nach, entsteht dadurch mehr Barmherzigkeit. Und deswegen kann er das Sabbatgebot und die Speisegebote entschärfen, aber er verschärft zum Beispiel das Tötungsgebot. Jetzt sagt er, du hast schon getötet in der Bergpredigt, wenn du zornig und respektlos mit einem anderen umgehst und ihn beleidigst und verurteilst. Wenn ihr zu eurem Bruder sagt, du Narr, dann ist es wie getötet. Also da verschärft er etwas. Du hast nicht erst getötet, wenn jemand wirklich tot ist, sondern wenn du respektlos und beleidigend mit ihm umgehst. Da verschärft er etwas. Und er verschärft auch das Ehebruchsverbot. Ehebruch war bis dahin dann, wenn man sexuellen Verkehr mit einer anderen verheirateten Person hatte. Jesus kann sagen, wenn man einen anderen Menschen schon sexuell begehrt, hat man die Ehe mit ihm gebrochen. Die Ehe nimmt eben nicht erst dann Schaden, wenn ich mit einem anderen Menschen im Bett war, sondern bereits dann, wenn mein Herz und meine Gedanken eine emotionale Affäre beginnen. Da verschärft sich etwas. Also es ist nicht so, dass Jesus einfach nur der lockere Rabbi war, der gut drauf war und bei allem ein Auge zugedrückt hat. Jesus bringt das Jahr, die Zeit der Gnade. Seine Ethik wird nicht zuerst bestimmt von der Frage, was meiner persönlichen Heiligkeit und Reinheit dient. Das war der Fahrplan im Alten Testament. Der Leitgedanke dort war, wie nimmt meine Heiligkeit am wenigsten Schaden? Und daraus flossen dann die alttestamentlichen Gebote. Jesu Ethik wird bestimmt von der Frage, was der Barmherzigkeit untereinander am meisten dient. Der Leitgedanke bei Jesus ist, wie nimmt mein Nächster, mein Gegenüber oder sogar mein Feind am wenigsten Schaden? Und daraus flossen die Gebote Jesu. Und die Folge davon ist, dass wir bestimmte Dinge nicht mehr als Sünde betrachten, die im Alten Testament noch als Sünde gesehen wurden. Kochen und heilen am Sabbat, bestimmte Speisen essen und Ehebrechern eine zweite Chance zu geben. Das ist plötzlich möglich bei Jesus. Und dafür erkennen wir heute andere Dinge als Sünde, die vorher noch überhaupt nicht auf dem Horizont oder auf unserem Radar waren. Weil unsere Frage ist nicht einfach nur, was dient unserer Heiligkeit, sondern was macht uns zu barmherzigeren Menschen? Für mich ist das keine Verwässerung der biblischen Botschaft, sondern vielmehr die Anwendung dieses Kernsatzes, dieser neuen Idee für unser Leben. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Im Jakobusbrief steht es nochmal ganz deutlich und ist auf den Punkt gebracht. Jakobus kann sagen, Jakobus 2,13, wer selbst kein Erbarmen gehabt hat, über den wird auch Gott erbarmungslos Gericht halten. Wenn aber jemand barmherzig war, dann gilt, dass Erbarmen triumphiert über das Gericht. Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Barmherzigkeit triumphiert. Barmherzigkeit gewinnt. Barmherzigkeit hat das letzte Wort. Ist euch das bewusst? Barmherzigkeit triumphiert. Sie hat das letzte Wort im Reich Gottes. Kein Mensch braucht Angst vor dem Gericht zu haben, wenn er barmherzig gelebt hat. Gericht ergeht nur über die Menschen, die erbarmungslos waren, also ohne Barmherzigkeit gelebt, gedacht und gehandelt haben. Ihr Lieben, das ist die Ethik Jesu. Das ist die Überschrift über dieses neue Zeitalter, das mit ihm angebrochen ist. Barmherzigkeit hat das letzte Wort. Barmherzigkeit triumphiert. Barmherzig ist das neue Heilig. Barmherzig ist die wahre Vollkommenheit. Viele Christen nehmen den Satz aus Matthäus 5 in der Bergpredigt, wird aufgezählt, ihr kennt die Stelle, dass wir unsere Feinde lieben sollen, dass wir dem leihen, der uns nichts zurückgeben kann und so weiter, dass wir uns beleidigen lassen sollen. Und dann heißt der Schlusssatz dieses Abschnittes bei Matthäus, denn ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ja? Und wenn ich euch jetzt fragen würde, was ist damit gemeint mit vollkommen sein? Dann würden ganz viele Christen sagen, ja einfach rein sein und heilig sein und unschuldig und unsträflich sein. Das würde uns als erstes in den Sinn kommen. Vollkommen sein heißt so unsträflich sein, rein sein, heilig sein, sich nichts zu Schulden kommen zu lassen, alles richtig machen. Ist das gemeint in diesem Satz? Denn im Lukas-Evangelium steht genau der gleiche Absatz, da steht es in der Feldrede. Gleiche Aufzählung, die Feinde lieben, sich beleidigen lassen, dem leihen, der man nicht zurückgeben kann. Genau das gleiche, wörtlich dasselbe und der letzte Satz, ist auch dasselbe, mit ein Wort anders. Bei Matthäus heißt es, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wisst ihr, was bei Lukas steht? Ihr aber sollt barmherzig sein, wie euer Vater ist. Vollkommenheit wird mit Barmherzigkeit ausgetauscht. Und ich würde behaupten, ja, das stimmt, denn Vollkommenheit, sein wie Gott, ist, wenn man barmherzig ist. Gottes Vollkommenheit zeigt sich in seiner Barmherzigkeit. Gottes Heiligkeit zeigt sich in seiner Barmherzigkeit. Barmherzig ist das wahre Heilig. Und mir ist vollkommen bewusst, dass barmherzig nicht immer gleichzusetzen ist mit soft, weichlich, immer den Weg des geringsten Widerstandes, ja nie Anstoß erregen, alle machen lassen, wie sie wollen. Jesus hat eben Dinge ja auch verschärft, bewusst Grenzen gesetzt, Einhalt geboten, Stopp gesagt, bedroht und ermahnt, weil eben gerade die Barmherzigkeit auf dem Spiel stand. Wir sind also nicht barmherzig mit Unbarmherzigkeit. Wir lassen nicht einfach alles durchgehen, schon gar nicht dann, wenn es um die fundamentalen Menschenrechte, Menschenwürde und Nächstenliebe geht. Barmherzig macht uns nicht mundtot, nicht wachsweich oder lauwarm. Barmherzigkeit lässt neue Überzeugungen entstehen, für die es sich einzusetzen lohnt. Versteht ihr, wenn ich sage barmherzig, das klärt nicht sofort alle Fragen, die wir haben. Barmherzig klärt nicht sofort alle Fragen, aber barmherzig ist eine Haltung, mit der wir an alle Fragen herangehen. Versteht ihr das? Wenn ich sage, okay, ich muss der barmherzigste Ort der Welt sein, dann klärt das nicht automatisch alle Fragen. Dann heißt das nicht, jetzt lassen wir alles durchgehen. Everything goes. Barmherzig klärt nicht alle Fragen, aber es ist eine Haltung, mit der wir an alle Fragen herangehen. Wir stellen als Kirche nicht zuerst die Frage, was dient unserer Heiligkeit, sondern was fördert die Barmherzigkeit. Wir sind dann vollkommen, wir sind dann Gott am ähnlichsten, wenn wir am barmherzigsten sind. Und mit dieser Haltung gehen wir jetzt an die schwierigen Fragen heran und diskutieren sie und machen uns Gedanken und versuchen uns zu finden. Aber es muss diese Haltung der Barmherzigkeit sein, diese Haltung der Zuwendung und nicht länger der Haltung einer Heiligkeit, die sich abwendet, die absondert, die ausgrenzt, die uns alleine lässt in unserem Zerbruch. So werden wir nie der barmherzigste Ort der Welt. Wenn wir das wirklich verstehen, dann müssen Kirchen der barmherzigste Ort der Welt sein. Das ist meine tiefe Überzeugung. Kirche muss der barmherzigste Ort sein. Gescheiterte haben an irgendeinem Punkt versagt, wahrscheinlich gesündigt, sind Gott und ihren eigenen Maßstäben nicht gerecht geworden. Ich finde, diese Erkenntnis ist schon schwer genug. Warum müssen es ihnen die Kirchen dann oft noch schwerer machen? Ich glaube, dass uns nichts so öffnet und nichts unsere Herzen so weich und veränderungsbereit macht, wie die Erfahrung echter Barmherzigkeit. Und jetzt ist die Zeit um. Halb. Amen.